NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. August 1928. Der Geburtstag der Kabarettistin Helen Vita.
Brief einer Schweizer Internatsschülerin an ihre englische Freundin.
Helen Vita singt ein Lied aus alten Zeiten, als die Freuden der Liebe noch Anlass gaben zu schillernden Zweideutigkeiten.
Noch im Flügelkleide kam ich in ein feines Internat, ahnungslos und völlig harmlos, 16 Jahre war ich grad. Und ich lernte ziemlich alles, was sich dort so lernen lässt, doch das Beste war die Sache mit dem Kuckucksnest.
In den Jahren nach dem Krieg war der freche Ton der 20er Jahre lange verklungen. Die Republik übte sich in Heuchelei und Prüderie. Die Lust an der Lust, sollte sie doch irgendwo überlebt haben, durfte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Jede Anspielung war ein Prankenhieb gegen die Moral.
Vor den Mädchen all den vielen fand ich Ruth besonders nett, denn bereits am ersten Abend schlich sie sich zu mir ins Bett. Noch dazu für solche Scherze drohten Schläge und Arrest, und von Ruth weiß ich die Sache mit dem Kuckucksnest.
Aus dem Mund von Helen Vita erfährt das Kesse Chanson eine bemerkenswerte Auffrischung. Die Übersetzung ins Deutsche hat Charme, entbehrt jedoch nicht der Deutlichkeit.
Pass mal auf, wir schleichen beide morgen Abend in den Park. Da wohnt Tom, der Gärtnerbursche, der ist dumm, doch jung und stark. Ich glaub, dass er seinen Kuckuck sicher dir auch überlässt. So ein Biest ist nicht zufrieden mit nur einem Nest.
Helen Vita holt alles raus, was drinsteckt in diesem und in allen anderen Chansons, die ihr im Laufe ihres Kabarettistinnenlebens untergekommen sind. Sie riskierte die Kesselippe mit so großer Leidenschaft, dass die Ordnungshüter hellhörig wurden.
Diese Platten sind eine Spekulation auf die Lüsternheit und keineswegs künstlerisch. Unter Kunst versteht das Gericht ein Erzeugnis, das den Durchschnittsbürger über den grauen Alltag erhebt und das Edelste darstellt, was sich das menschliche Gemüt vorstellen kann.
Soweit das Kölner Schöffengericht. Es folgte eine Beschlagnahmung der Schallplatten und die frechen Chansons wurden in die Liste der jugendgefährdenden Schriften aufgenommen. Juristisches Hickhack über viele Jahre. Erst 1968, als die Gerichte mit noch ganz anderen Ungeheuerlichkeiten zu tun hatten, wurde das Urteil aufgehoben. Freie Bahn für Helen Vita und die Lust an der Provokation.
Wir gehen in den Wald hinaus, dort sagt er, komm, zieh dich aus. Und wenn ich die Kleider los bin, legt er mich ins grüne Moos hin. Damit ich nicht frieren tu, deckt er mit sich selbst mich zu.
Als die frechen Chansons die Gemüter so oder so erregten und die Schallplattenspieler heiß liefen, war Helen Vita längst sattelfest. Als Schauspielerin, als Kabarettistin.
Also singen kann ich nicht, sonst würde ich ja singen. Ist Sprechgesang, was ich mache.
Wir zogen heim aus Piemont, en nous revenant du Piemont. In nicht sehr glänzender Fasson, nous étions trois jeunes garçons.
Nun könnte man einwenden, die Übersetzungen aus dem Französischen, die der Schlagertexter Walter Brandin für sie gemacht hat, legten Zeugnis ab von wild wuchernden Männerfantasien.
Und dann nachher um Mitternacht, und dann nachher um Mitternacht. Da hat's auf einmal laut gekracht, da hat's auf einmal laut gekracht. Ein altes Bett zerbrach ganz plötzlich, alles durcheinander, wie entsetzlich. Und die Zofe sprach, das war zu schwer. Alles durcheinander, alles kreuz und quer. Alles durcheinander, alles kreuz und quer.
Helen Vita sah das nicht so eng. Sie überzeugte durch Leichtigkeit. Ihr Vortrag ist so souverän, lasziv und naiv zugleich, ironisch und komisch, dass kein Zweifel aufkommen kann an ihrer Eigenwilligkeit.
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment.
Zwar war sie blond, aber weder dekorativ noch anschmiegsam. Alles andere als ein Püppchen.
Ich bin zum Beispiel Doppellöwe, astrologisch gesehen.
Geboren wurde Helen Vita Elisabeth Reichel am 7. August 1928 in Hohenschwangau. 1939 zogen ihre Eltern, beide Musiker, in die Schweiz. Genf war die neue Heimat. Die Tochter sprach fließend Bayerisch, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Französisch. Mit 16 Jahren gab sie ihr Bühnendebüt in Genf, nahm Schauspielunterricht in Paris und kehrte zurück ans Schauspielhaus Zürich. Sie lernte Bertolt Brecht kennen, der gerade aus der amerikanischen Emigration zurückgekehrt war.
Ich spielte ja die Eva Puntila bei der Uraufführung. Und da sagte der Brecht zu mir, ich möchte sie gerne nach Berlin holen. Und das war mir gar nicht recht, ich habe das natürlich nicht gesagt gleich. Und dann sagte er, also Sie kommen nicht. Das habe ich gar nicht gesagt. Ja, aber ich sehe es Ihnen an. Aber wenn Sie wirklich nicht kommen, dann gebe ich Ihnen den guten Rat, machen Sie mal 2 Jahre Kabarett. Ich meine, Sie sind ein verkapptes, komisches Talent. Da sagte ich, aber Herr Brecht, ich kann ja nicht mal lachen auf der Bühne. Sie sollen ja auch nicht lachen.
Sie folgte dem Rat, ging zunächst in Zürich zum Kabarett, wo eines Abends ein Gast aus München im Publikum saß. Trude Kollmann hatte das Kabarett Münchner Kleine Freiheit aufgebaut und engagierte das blonde Gift, das die Pointen so sicher zu setzen wusste, auf der Stelle.
Trude Kollmann war eine hochintelligente Frau mit sehr viel Bühneninstinkt und hat sehr gutes Kabarett, sehr gute Autoren. Sie hatte Kästner, sie hatte Morlock und sie hat bei mir sehr vieles erkannt. Sie hat mich ja auch sehr gut geführt.
Der junge Mann, der zu jener Zeit in dem Etablissement die Karten abriss, Programme verkaufte und den Künstlern im verschlossenen Umschlag die Abendgagen überreichte, hieß Dieter Hildebrandt.
Sie kam, spielte und war über Nacht der größte Star, den München je gesehen hatte.
Er hat sie sicher hunderte Male gesehen und wusste genau, wie sie es machte.
Und mir fiel eigentlich nur ein, das ist die Wiedergeburt der Fritzi Massari. So sah sie auch aus. Sie sah wahnsinnig blond aus, war grazil, kapriziös in jeder Beziehung und hatte auch genau die Technik der Massari, nämlich die Publikums- und Männerbetörungstechnik. So wie die Massari hat sie ihre Chansons direkt auf den Mann gesungen. Sie hat einen Mann im Publikum fixiert, der sich erst gewunden hat und dann plötzlich merkte, dass das Publikum ihn bewundert angeschaut hat, dass die Vita ihm das Chanson in die Augen singt und waren begeistert, auch die anderen und der Mann natürlich auch. Das war sowas von hinreißend, aber sowas von hinterlistig.
Du bist zu dick, du bist nicht schick. Du bist unmöglich. Das sehe ich täglich, mein lieber Hans. Was ist das für ein neuer Sport des Kniegelenkes? Was für Menkenkes machst du beim Tanz?
Das andere war, dass sie unglaublich präzise war. Und der Hausautor dieser Münchner kleinen Freiheit war Erich Kästner. Erich Kästner sah diese Frau und hat von Stund an ihr die Texte auf den Leib geschrieben. Der war ein Frauenfreund, der Kästner. Er wollte mit Sicherheit auch ein bisschen mehr dafür haben. Aber das war das Unterschied, glaube ich, schon ein bisschen größer.
Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich und er stand dabei.
Helen Vita hat auf 3 Hochzeiten getanzt, von Anfang an. Das Theater, das Kabarett, der Film. Zwischendurch war sie auch tatsächlich mal verheiratet, ihr Privatleben allerdings blieb immer Privatsache. Die Filme der 50er Jahre brachten Banales und Triviales, Heimatschnulzen, Militärklamotten, seichte Komödien. Sie machte mit. Sie war nicht wählerisch.
Alles durcheinander, alles kreuz und quer. Alles durcheinander, alles kreuz und quer.
Schließlich muss der Mensch von was leben und sie ist nie im Seichten stecken geblieben. Immer wieder hat sie Theater gespielt, ganz seriös. Shakespeare und Schiller, Ludwig Thoma und Hans-Henny Jahn. Boulevard und Klamottiges gehörten auch dazu.
Alles durcheinander, alles kreuz und quer. Alles durcheinander, alles kreuz und quer.
In späteren Jahren, als der deutsche Film an Profil gewann, hat sie mit Wolfgang Staute und mit Rainer Werner Fassbinder gearbeitet. Roter Faden in ihrem Leben blieb das Kabarett. Mit Soloprogrammen wie Hellenvita Total oder Lotterlieder von Brahms bis Brecht bespielte sie die Kleinkunstbühnen. Einer ihrer Lieblinge war Kurt Tucholsky.
Und neben mir der alte Affe schläft immer gleich ein. Und ich kann ja nicht schlafen. Ich bin ja noch munter und plage mich und guck an mir runter und frage mich, sind das meine Beine oder sind das deine Beine oder sind das unsere Beine oder wie? Mensch, schlaf bloß nicht in Kompanie.
Tucholsky bleibt Tucholsky, da kann man sagen, was man will.
Sie hat es im kleinen Finger. Sie wusste einfach, wie man aus einem Text das Entscheidende hervorkitzelt, wie man ein Chanson erotisch auflädt und in jedem Fall das Publikum zum Zuhören verführt.
Also ich bin kein frivoler Mensch, aber das kann man auch gar nicht anders singen. Ich singe so, wie ich es damals im Bus gesungen habe. Ich hatte damals schon Freude dran, und zwar nicht an der Schweinerei, sondern an dem Wortwitz.
Es ging wieder einmal, als sie das erzählte, um die frechen Chansons der 60er Jahre. Ein Gastspiel in der deutschen Fernsehunterhaltung, während noch der juristische Krieg um die bewussten Lieder tobte.
Ich habe ja mal, wie hieß die Sendung,
Blauer Bock,
Blauer Bock mit Heinz Schenk. Und Heinz Schenk sagte, also Frau Wieter, ich möchte ja so gern, dass Sie eines Ihrer Lieder singen, aber wir dürfen nicht. Da habe ich gesagt, das macht doch nichts, lassen Sie mich ein Männlein steht im Walde singen. Und ich habe es gesungen. Und es war furchtbar unanständig.
Die wichtigsten Männer ihres Lebens haben sie begleitet bis in die späten Jahre. Kästner, Tucholsky, Brecht. Seine Songs hat sie immer wieder gesungen. In reifen Jahren stand sie in Brechts Drei-Groschen-Oper noch einmal auf der Bühne. Bestimmt hätte es ihn gefreut.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dieses lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.
Letzte Triumphe feierte Hellenvita zusammen mit Evelyn Künecke und Brigitte Mira. Drei alte Schachteln hieß das Programm. Die drei erinnerten an eine Form des Entertainments, das mit ihnen zu Ende ging. Die letzte Vorstellung war am 27. Januar 2001. Wenige Wochen später starb Hellenvita. Charme, Witz, Esprit und Schlagfertigkeit leben in ihren Chansons.
Und so habe ich beinahe täglich einen neuen Kuckuck drin, weil sie wissen, dass ich immer gut zu Kuckucks bin.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschey an Hellenvita, die am 7. August 1928 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.